Zu dieser kommenden Stunde begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Es geht heute um die Frage, der seelisch gesunde Erwachsene, wer ist das? Wenn wir in unsere Gesellschaft blicken, dann stellen wir fest, während früher einer, der zum Psychologen ging, von seiner Umgebung eher mitleidig als so etwas wie ein Irrer angesehen wurde, ist heute der Gang zum Psychologen und Therapeuten längst üblich geworden. Sind die Menschen heute weniger seelisch stabil als früher? Oder reagieren wir heute nur stärker auf die Tatsache, dass eigentlich niemand von uns ganz und gar heil ist? Dass guter Rat und Hilfe in manchen Lebensphasen also für jeden gut sein kann? Es stellt sich ja die Frage, gibt es das überhaupt, einen wirklich heilen, seelisch ganz gesunden Menschen? Oder sind wir doch alle ein wenig belastet und wundern uns heute nur mehr als früher darüber? Also die Frage der seelisch gesunde Erwachsene, der seelisch gesunde Erwachsene, wer ist das? Das ist das Thema in dieser Stunde. Wir starten damit eine neue Reihe zum Thema auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen, und zwar mit Frau Christa Mewes, berühmte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Buchautorin, auch bekannt durch ihr gesellschaftliches Engagement für Familie. Herzlich willkommen, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Mewes, vielleicht so ganz kurz vorweg die Frage. Sie sind ja schon wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Psychotherapie tätig und auch mit Vorträgen viel unterwegs. Haben Sie jemals einen Menschen getroffen, von dem Sie sagten, der ist wirklich ganz gesund?
Nein, aber das werde ich nachher auch dann in meinem geschlossenen Vortrag noch genauer definieren. Ich spreche dann sehr richtig, wie Sie eben meinen, Frau Fröhlich, von einem fast seelisch gesunden Menschen, weil wir alle da nicht ganz ausgeglichen sind. Mhm. Fast alle.
Dann hören wir Ihnen jetzt mal zu und sind gespannt, was Sie uns da aus Ihrer Erfahrung darlegen.
Ja, danke schön. Also, ein seelisch gesunder Mensch, wer ist das? Gibt es dergleichen überhaupt noch hierzulande? Ist der Mensch in den technizistischen Industrienationen wirklich noch voll belastbar? Die Tatsache, dass mittlerweile ein Boom von immer mehr psychosomatischen Kliniken und Beratungseinrichten erstellt werden müssen, lässt Zweifel daran aufkommen. Eine Statistik sprach kürzlich davon, dass jeder dritte Europäer an Angstkrankheiten und Depressionen leide. Ist der gesunde Mensch also ausgestorben? Oh nein, glücklicherweise kann davon noch nicht die Rede sein. Denn wenn schon alle Erwachsenen nun heute seelisch krank wären, dann würde unsere Wirtschaft nicht einmal mehr funktionieren. Und sie funktioniert ja gerade in diesem Jahr offenbar ganz besonders gut. Seelische Krankheit nimmt den Menschen aber in Anspruch und mindert seine Einsatzmöglichkeiten in den Arbeitsprozessen der Industriegesellschaft. Zwar häufen sich also bei den Erwachsenen heute in den Arbeitsprozessen bereits immer mehr die Fehltage. Und so viele driften dann heute schon in eine Frühberentung ab. Aber es gibt eben immerhin auch noch eine große Zahl von seelisch stabilen Menschen in unseren Ländern. Dennoch müssen sich zumindest die Fachleute und Regierenden darüber Gedanken machen, auf welche Weise sich ein Abgleiten so vieler Menschen in geschwächte Lebenszustände in einer Industriegesellschaft mindern ließe. Das wirft die Frage auf, was ist dazu nötig, dass ein Mensch, der in einem genetisch gesunden Status geboren wird, sich so entfalten kann, dass er zu einem stabilen, seelisch und körperlich gesunden Menschen heranwächst? Diese Fragestellung fordert die Entwicklungspsychologie und vor allem die Pädagogik heraus. Die Forschungen auf diesem Gebiet haben durch die neuen Möglichkeiten in der Hirn- und Hormonforschung neue, erstaunliche Ergebnisse erbracht. Die Basis für seelische Gesundheit im Erwachsenenalter, das kann der Laie oft noch gar nicht richtig begreifen, ist aber jetzt hieb- und stichfest erforscht. Diese Basis für seelische Gesundheit im Erwachsenenalter wird vornehmlich durch Prägungen in das frühkindliche Gehirn während seiner ersten Lebensjahre gelegt. So kann meist durch Unangemessenheiten in der Pflege sogar in einer gefährlichen Weise seelische Gesundheit im Erwachsenenalter eingeschränkt werden. Nun, als lange bereits praktizierende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten habe ich diese Unterscheidung zwischen gesund und krank durch die vielen Befragungen von Eltern, von Kindern mit Verhaltensstörungen zwar längst wissen und beschreiben können. Und manche Eltern haben sich auch bereits bei ihrem Erziehen mit bestem Erfolg danach ausgerichtet. Aber eine durchgreifende Beachtung der Notwendigkeiten bleibt immer noch aus, obgleich nun durch die Neurowissenschaften die sich aus den Forschungen ergebenden Konsequenzen ganz einsichtig sind. Und wir könnten hier eben auch im Gesund erwirken, dass hier mehr Gesundheit entsteht. Aber das wird immer noch nicht anerkannt. Man kann auch sagen, dass eigentlich auch von der Wirtschaft ausgehen so viele Voraussetzungen, die dazu nötig sind, eben nicht gewollt sind. Weil das vielleicht manche Einbuße an arbeitenden Frauen zur Folge hat. Wir müssen also weiterhin mit Nachdruck vermitteln, was Kinder brauchen, um als Erwachsene auch intensive Belastungen zwischendurch, die jedem in seinem Leben zufallen, aushalten und ein erfülltes Leben führen kann. Wir brauchen neue Erziehungsfahrpläne, um die Chancen zu erhöhen, dass kraftvolle, gesunde, glückliche Erwachsene in großer Zahl in unserer Republik aufwachsen. Denn wie sollen wir sonst mit gedeihlicher Zukunft rechnen können? Dazu beizutragen, dass es in Zukunft mehr durchhaltende Stabilität im Erwachsenenalter gibt, das haben wir uns in den 5 Sendungen dieser Reihe über das ganze Jahr verteilt bei Radio Horeb vorgenommen. Und es uns zur Aufgabe gemacht, gegen alle unguten Trends eine eindringliche Wahrheit so nachhaltig zu vermitteln, dass sie bei immer mehr jungen Eltern greifen kann. Denn jedes Elternpaar will Kinder haben, die easygoing sind, die keine zunehmenden Schwierigkeiten und Unruhe und ADHS hervorrufen. Junge Eltern wünschen sich nichts sehnlicher als Kinder, die leicht erziehbar sind und die dann zu einem wirklich zu einer guten Frucht ihrer Erziehungsarbeit kommen. Und dazu können wir beitragen, das hat sich längst in den Familien, auch in meiner eigenen Familie, bewährt, wenn man sich hier an die Vorgaben Gottes, die leisen Vorgaben Gottes, seinen Willen und das Gehorchen auf seinen Willen zur Regel macht. Und diese sind die eigenen Belange, die egoistischen Belange, die dann oft heute vorrangig werden. Hinter diesem Auftrag, denn Erziehen ist ein Auftrag von Gott, auch wirklich wahrnehmen. In diesem ersten Einleitungsbeitrag aber muss uns nun zunächst einmal die Definition des Begriffs beschäftigen. Was ist das überhaupt, ein seelisch gesunder Erwachsener? Welche Eigenschaften müssen ihn denn kennzeichnen, wenn er als gesund von uns Fachleuten eingeschätzt werden soll? Eine kurzbündige, immer noch zutreffende Kennzeichen hat uns der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud bereits vor 130 Jahren angeliefert. Der gesunde Erwachsene, sagt er, ist ein Mensch, der lieben und arbeiten kann. Das trifft in der Tat den zentralen Kern und soll zunächst konkretisiert werden. Was verstehen wir unter Liebesfähigkeit? Ein solcher Mensch ist zunächst einmal vor allem verträglich. Er hat die Möglichkeit, die Menschen in seinem Umfeld als beachtenswerte Wesen wahrzunehmen und ihnen mit Wohlwollen zu begegnen. Der Ausdruck Empathie, von dem Psychologen Rogers vor einigen Jahrzehnten eingeführt, umgreift treffend diese Eigenschaft. Ein liebesfähiger Mensch ist prinzipiell offen für andere Menschen. Er kann Anteil nehmen. Er ist gewissermaßen in der Lage, seine seelischen Tentakel auszustrecken und spiegeln zu lassen. benutzt seine seelischen Fühler, genauer, er hat Fühlfähigkeit für die Menschen neben ihm. Das ist eine Voraussetzung zur Liebesfähigkeit. Und das heißt gleichzeitig eine Einsatzmöglichkeit für den anderen. Also eine Verhaltensmöglichkeit, die die eigenen Belange auch einmal zurückstellen kann. Das macht das Wesen der Liebesfähigkeit aus. Sie ist ein Kennzeichen des spezifischen Menschlichen des gesunden Erwachsenen. Liebesfähigkeit ist bei allen gesunden Neugeborenen sicher in der Gesamtheit unserer Spezies angelegt, auf der ganzen Welt. Aber sie entfaltet sich nicht von selbst, weiß die neue Forschung. Sie bedarf grundsätzlich der Vorbilder und sie bedarf, um sich auszugestalten, einer Reihe von angelegten, von Gott eben vorgegebenen, natürlichen Pflegeweisen. Denn wir machen ja nicht die Menschen selbst, es ist Gott, der in das jeweils individuell angelegte, befruchtete Ei jetzt die Gaben einlegt und diesen Menschen als Plan seines Lebens gestaltet. Die zweite Kennzeichnung des gesunden Erwachsenen besteht laut Definition in einer realisierbaren Arbeitsfähigkeit. Und das bedeutet vor allem, dass er sich gezielt und konzentriert eine Aufgabe zu stellen vermag und diese in angemessener Weise durchzuhalten in der Lage ist, selbst gegen anfängliche Erfolglosigkeit während der Lernprozesse und trotz anderer Lebenswiderstände hindurch. Durchzuhalten ist also das wesentliche Merkmal einer gesunden Arbeitsfähigkeit. Und noch einige weitere wesentliche Kennzeichen müssen einem stabilen seelischen Status des erwachsenen Menschen hinzugefügt werden. Der zum Volleinsatz fähige Mensch in unseren Industrienationen ist dadurch gekennzeichnet, dass er auf dem Boden einer passablen Lernfähigkeit genügend Kenntnisse mit Schulabschlüssen und Ausbildungen erworben hat. Er besitzt dadurch die Möglichkeit zu mehr Selbstbehauptung. Er kann sich auch bei dramatischen Existenzkrisen, womöglich in ganz Europa oder der ganzen Welt, eher Realistisches zum Überleben einfallen lassen. Und im besten Fall kann er Übersicht und damit realistische Urteilsfähigkeit entwickeln. Und das heißt, eine innere Distanz zu Trends und Lebensumständen, die verführerischen Charakter haben. Ein Kind unseres Kulturkreises hat an sich aufgrund unserer Schul- und Ausbildungssysteme immerhin noch so viel geistigen Spielraum, dass es als ein moderner, gesunder Erwachsener dann die Möglichkeit hat, über eine gewisse Selbstkritik und Kritikfähigkeit über die Einflüsse der Außenwelt verfügt. Auf dem Boden dieser Ausgestaltung seiner genetisch bedingten Veranlagungen kann er hierzulande im Laufe seines Lebens die Möglichkeit erwerben, sogar über den Tellerrand seiner eigenen Belange, seiner Bedürfnisse, seiner Ego-Bedürfnisse für sein Überleben hinauszuschauen, sich seiner Eingebundenheit in die gesellschaftlichen und staatlichen Ordnungen bewusst zu werden und sich als ein mündiger Bürger dafür mitverantwortlich zu fühlen und, möchte ich hinzufügen, als ein wirklich gesunder Erwachsener zu erahnen, was der eigentliche Sinn seines Lebens ist, nämlich den Auftrag zu erfüllen, der Gott ihm mit seinem Leben gegeben hat, in all der Vielfalt, die durch die vielen, vielen verschiedenen Begabungen möglich sein kann. Diese vier Eigenschaften, Liebesfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, innere Freiheit und überpersönliches Verantwortungsbewusstsein und eine Ahnung über den Sinn seines Lebens sei als fünftes hinzugefügt, kennzeichnen nach meiner Definition den gesunden Erwachsenen in den Demokratien des europäischen Abendlandes. Warum hat sich nun aber gezeigt, dass es offenbar heute schwer geworden ist, einen solchen kraftvollen Zustand zu erwerben? Es gibt eben ein erhebliches Potenzial an behindernden Pflastersteinen im Entfaltungsprozess jedes einzelnen Menschen. Die Pflegeschäden in den frühen Jahren sind zwar am meisten bedeutsam, aber unsere Welt erschwert seelisch gesunde Entwicklung auch dadurch, dass sie zu künstlich geworden ist. Und zwar in einem bedenklichen Übermaß. Schauen wir nur einmal auf den PC oder jetzt die Smartphone und all die sonstigen neuen Techniken, die unser Leben unweigerlich bestimmen. Denken wir nur an all die Fahrzeugmöglichkeiten, vom Auto bis zum Flieger, mit all den flitzenden Zügen dazwischen noch. Sie beschleunigen uns und erwecken viele räumliche Erweiterungen. Aber sie hindern auch die natürliche Notwendigkeit, uns auf zwei Beinen und mit zwei Füßen in dieser Welt zu bewegen. Und das schon allein hat bedenkliche Folgen in Bezug besonders auf unsere physische Gesundheit, sagen uns die Mediziner und raten in jedem Gespräch zu mehr Bewegung. Aber das ist auch nur ein Beispiel dafür, dass die gesamte geschöpfliche Natürlichkeit, mit der Gott jedes einzelne befruchtete Ei ursprünglich ausgestattet hat, immer mehr an den Rand gedrängt wird. Spontane, instinktive, rasche Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeit zum Richtigen sind hierzulande durch das Ausmaß an unseren Künstlichkeiten nicht mehr gegeben. Die Neurologen, voran Professor Spitzer aus Ulm, warnen, dass dabei die Flexibilität unserer Handlungsmöglichkeit unzureichend bleibt und womöglich in unserem Gehirn verloren geht, wenn diese nicht genug Entfaltungsmöglichkeit haben. Die langen Beschulungen verkopften in der Tat den Menschen geradezu, wie auch all die technischen Errungenschaften außerdem. Wobei das Fernsehen eine erhebliche Veränderungswucht besitzt. Wird der Mensch dadurch zu einheitlichen Funktionsrädchen degradiert, kann er seinen natürlichen Empfindungsreichtum bei solchen Dominanzen in seinem Alltag als ein empfindungsfähiges Wesen überhaupt noch wirklich leben? Und wird er damit nicht gefährdet, sich doch orientierungslos jeglichen modischen Trends anzupassen und sich daran auszuliefern, was ja seiner eigentlich in ihm eingeborenen Urteilsfähigkeit nicht entspricht, das ihn herabsetzt? Diese Gegebenheit bewirkt, dass es ohne bewusste Gegenmaßnahme den natürlichen, gesunden Menschen unter uns kaum noch geben kann. Es lässt sich heute nun allerdings auch die Erfahrung machen, dass der Mensch zwar grundsätzlich in der Gefahr ist, innerhalb seiner Entfaltungsprozesse seelisch geschwächt, ja unter Umständen sogar physisch und psychisch krank gemacht geworden zu sein. Aber er besitzt offenbar auch eine beachtliche Erholbarkeit. Viele gesunde Menschen im Erwachsenenalter heute sind deshalb nicht ursprünglich immer gesund geblieben in ihrem aufwachsenden Prozess, sondern eben durch die Kräfte von innen oder von guten Pädagogen und guten Umständen geleiteten gesundete Wesen. Jedenfalls müssen wir konstatieren, dass diese Erholbarkeit, diese grundsätzliche Erholbarkeit, die sogenannte Resilienz, ein entscheidender weiterer Faktor seelischer Gesundungsmöglichkeit ist, wodurch die Pädagogik einen immer größeren Spielraum bekommt. Zwar zeichnet sich im Gesundheitswesen unserer Länder ab, dass die beiden Haupteigenschaften eines gesunden Erwachsenen, also Liebesfähigkeit und Arbeitsfähigkeit, bei immer mehr Menschen eingeschränkt sind. Aber es zeigt sich nun auch, dass mittlerweile bereits das weit gefächerte Therapeutenareal auch schon beachtliche Folge der Resilienz zu verzeichnen hat, dass auch hier noch Hoffnung besteht, dass durch gute therapeutische Beeinflussung mancher in der frühen Kindheit ja beschädigte Mensch doch noch zu seiner kraftvollen Fülle gelangen kann. Die Entwicklungspsychologen haben nun aber darüber hinaus auch noch etwas sehr Eindrucksvolles in Bezug auf einen solchen fast gesunden Erwachsenen herausgefunden. Es ist nur zwar erforscht, dass in vier verschiedenen Prägungsphasen im Kind die vier wichtigsten Lebenstriebe verwirklicht werden. Merkwürdig, wieso so eindrucksvoll verschieden? Und dass es zu seelischen Schäden kommt, wenn hier etwas falsch gemacht wird. Und weil wir in so viel Künstlichkeit geraten sind, sind in den ersten Lebensjahren kaum einmal bei den Kindern keine Fehler gemacht worden. Da aber die liebevoll Aufgezogenen mehr Chancen haben, auch durch vielerlei Resilienz dennoch gesunde Erwachsene zu werden, ist dieser Erwachsenenstatus, und der ist allgemein üblich, nur von kleinen Unausgeglichenheiten gekennzeichnet, die interessanterweise eine unterschiedliche Färbung haben. Der fast gesunde Mensch, das sollten wir uns ruhig alle zugestehen, in gesunder Selbstkritik, ist nicht vollkommen. Er könnte noch immer besser sein und er hat auch die Chance, immer noch besser zu werden. Er hat die Möglichkeit dazu. Aber er hat eben, so sagte man früher im Volksmund, eben jeder auch auf seine Weise typische Macken. Und diese Färbung bildet typische Charakteristika. Und das ist nun unser Forschungsgebiet, je nachdem, in welcher Phase der frühen Kindheit beim Kind leichte Schäden oder nur ja zu 3/4 wieder gesund gemachte Schäden verursacht wurden. Wenn diese Künstlichkeiten nicht allzu massiv waren, sodass sie nicht den Lebenswillen im Ansatz verstümmelten, das es ja auch gibt, dass dann dabei eben wirklich nur der hilfsbedürftige Mensch schon im jungen Alter herauskommt. Wenn das also nicht der Fall ist, sondern der Lebenswille vorhanden ist und kräftig zur Verwirklichung drängt, kommt es beim Erwachsenen, den wir dennoch eben als fast seelisch gesund bezeichnen wollen, lediglich zu einer Ausprägung bestimmter, ein wenig unausgeglichener, aber typischer Charakterformen, die sich dann aber immerhin in einer eindrucksvollen Weise voneinander unterscheiden. Die Unangemessenheit im Einzelnen und beim Erwachsenen sind also nicht so massiv, dass der Mensch als Erwachsener versagt. Sie lassen nur leichte Charakterfärbungen entstehen, die ihm aber auch doch immer wieder, und zwar in einer typischen Weise verschieden und anders, auch Schwierigkeiten machen, die er so ohne weiteres gar nicht selbst begreifen kann oder sich selbst einordnen kann oder sich selbst tolerieren kann. Das ist das, was wir in dieser Reihe angehen wollen. In diesem Eingangsreferat sollen aber nun heute die typischen Ausformungen dieser doch noch gesunden Erwachsenen in diesem Zusammenhang kurz noch einmal beschrieben werden. Über meine Typenlehre, die dahinter steht, haben wir bei Radio Horeb schon einmal eine Sendereihe gemacht. Aber ohne auf die Entstehungshintergründe einzugehen und auf diese Weise eine vertiefende Sendereihe in Bezug auf die Notwendigkeiten, die für das heranwachsende Kind und Jugendliche notwendig sind, einzugehen. Deswegen jetzt noch einmal eine kurze Zusammenfassung dieser typischen Charakteristika des fast gesunden Erwachsenen. Ich bezeichne sie in dieser meiner Lehre als Hingabe, als Einsiedler, als Ordnungs- und als Darstellungsmenschen. Jetzt die Unterscheidung dieser vier verschiedenen Charakteristika. Der Hingabemensch erhält seine Prägungen in seiner ersten Lebenszeit, im ersten Lebensjahr. Er ist dann bald schon, aber vor allem im Erwachsenenalter, grundsätzlich ein freundlicher Mensch. Gleich ob Mann oder Frau, der Hingabemensch geht offen auf die anderen zu. Er ist rasch zu begeistern und er hat viele Dutzfreunde. Er hat Interesse an sozialen Belangen. Er entscheidet sich deshalb auch oft für soziale Berufe und ist deswegen häufig in sozialer Arbeit tätig. Er setzt sich oft ehrenamtlich ein, meist gewissermaßen mit aufgekrempelten Ärmeln. Seine Schwierigkeit besteht darin, dass er über den großen Schwung oft die Details vernachlässigt. Deshalb hat er meist keinen ausgeprägten Ordnungssinn. Angefangen ist auch zu vollenden und durchstrecken, durchzuhalten, bringt er oft nur unter Ächzen und Stöhnen zustande. Er verzagt manchmal zu schnell und wirft dann auch manchmal zu vorschnell das, was in ihm als Aufgabe vorliegt, hin. Auch Pünktlichkeit gelingt ihm nur unter dem Druck der Termine. Ach, er isst Speisen mit Genuss, Gourmetgelüste bis hin zu Naschsucht und zur Alkoholsucht sind seine Schwächen und Gefahren. Die Neigung zur Adipositas, zur Fettsucht ist deswegen auch eine Schwierigkeit in dieser Weise gekennzeichneten Menschen im Hingabetyp. Etwas zu erwerben, etwas einzunehmen, ist im Hingabetyp wichtig. Weniger ist dann auch zu pflegen und zu behalten, denn er schenkt gerne. Besondere Befähigung zeigt der Hingabemensch für Berufe im Nahrungsbereich. Je unmittelbarer diese sind, umso mehr befriedigen sie ihn. Zum Beispiel der Beruf des Kochs. Gekocht wird von ihm meist ohnehin, ob Mann oder Frau, mit leidenschaftlicher Intensität. Der Hingabemensch ist gern, hat gern Gäste, die er dann lukrativ bewirtet. Er gibt gern, spendet gern und verschwendet sich und seine Zeit gern für andere. Sein Konto hat dadurch eher eine Neigung zu roten Zahlen als zu schwarzen. Hingabemenschen geben zwar gern und streben keine Machtstellungen an, aber sie sind sehr anerkennungsbedürftig und deshalb auch gelegentlich anhaltend beleidigt, wenn diese Anerkennung fehlt, wenn man sie kränkt oder ohne Dank ausbeutet. Was ja also beim Hingabetyp sehr viel leichter passieren kann als mit anderen Menschen. Sie haben deswegen besonders leicht das Gefühl, gemobbt und ausgenutzt zu sein. In einer zweiten Phase der frühen Kindheit wird der Einsiedlermensch vorgeprägt. Die anderen von sich in einem gehörigen Abstand, ja manchmal ganz von sich fernzuhalten, kennzeichnet diesen Typ. Seine Haupteigenschaft ist sein Streben nach Isolation. Er ist meist wortkarg und er meidet Geselligkeit. In Bezug auf seine Gefühle ist er oft unsicher und bevorzugt deshalb Bereiche, in denen Sachlichkeit dominiert. Er trachtet danach, sich einzuigeln. Auf die Umwelt wirkt er oft ungeschickt. Oft hat er aber ein reiches Gefühlsleben. Und hinter all seiner Verschlossenheit verbirgt sich Empfindsamkeit und Sehnsucht nach Umgang mit elitären mit besonders zu ihm passenden Menschen, die er aber oft schon von vornherein nicht richtig findet. Oft kann die Sehnsucht des einzelnen Menschen nach Kontakt und Flucht vor der Einsamkeit plötzlich geradezu durchbrechen. Er drängt sich dann einer Person auf und klammert sich an diese fest, sie unmäßig vereinnahmt. Oft ist das Alleinsein mit irgendeinem einseitigen Beschäftigungsschwerpunkt ausgefüllt. Auf Autarkie, in irgendeiner Waldhütte zum Beispiel, liegt der Einsiedler hohen Wert. Nicht selten ist er in seiner Freizeit mit PC und Smartphone dominant beschäftigt. Der Einsiedler neigt auch zum Gelehrtentum, oft mit sehr originellen Einfühlen. Viele Erfinder waren und sind Einsiedlermenschen. Oft haben auch kleine oder große ausgestaltete Begabungen bewirkt, dass er zum Künstlertum und zum Künstler berufen wird. Nun zum Ordnungsmenschen. Er wird meist zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr durch das Verhalten der Umwelt vorgeprägt. Er ist durch die Trias Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn charakterisiert. Menschen mit einer solchen Charakterstruktur sind pflichtbewusst pünktlich und zurückhaltend. Der Ordnungsmensch legt den allergrößten Wert auf Korrektheit in seinen Leistungen, auf Vollkommenheit. Meist ist er untadelig in seiner Kleidung, wie in der Ordnung seines Hausrates und in seinen beruflichen Belangen. Er hat eine Neigung, Wertvolles zu sammeln und mit Lust zu pflegen. Der Hauptakzent beim Ordnungsmenschen liegt auf dem Bewahren und Behalten. Durch Pedanterie, manchmal sogar Geiz und Skrupelhaftigkeit und im Festbeißen an Kleinigkeiten erleidet er häufig Zeitverlust. Der Ordnungsmensch strebt danach, Macht zu haben. Er kann nur sehr mühsam ausgeben, sichert seinen Besitz hingegen mit allen Möglichkeiten des modernen Lebens ab. Er ist nicht selten Börsianer. Seine größte Schwierigkeit besteht manchmal in einer halsstarrigen Rechthaberei. Im Umgang mit anderen ist er eher schweigsam. Er verachtet Geschwätzigkeit. Der Ordnungsmensch ist prinzipientreu, gewissenhaft, fleißig, gründlich und stetig und verantwortungsbewusst. Seine tägliche Disziplinierung kann allerdings gelegentlich auch von alle erschreckenden explosionsartigen Jetzt-Anfällen durchbrochen werden. Der Ordnungsmensch hat ein starkes Bedürfnis, sich durchzusetzen. Er neigt dazu, Konkurrenten wegzubeißen. Seine Gewissenhaftigkeit ist beispielhaft, aber sein Lebensgenuss ist dadurch nicht weiter beeinträchtigt. Eine übertriebene Sparsamkeit könne sein Leben erschweren. Ist der Ordnungsmensch eine Frau, so entsteht nicht selten im Haushalt eine Perfektion, die jegliche Unaufgeräumtheit fürchtet. Der Ordnungsmensch neigt zum verwaltenden Beamtentum, ebenso zur überanstrengenden Karriere machen. Höchste Machtstellungen zu erreichen, gehören zu seinen Wunschträumen. Erfolgsformen gibt es vom Diktator bis zum Nobelpreisträger. Als Frauen sind Ordnungsmenschen in der Politik noch selten. Meist üben sie Macht eher im Privaten aus, in der Familie. Am häufigsten als eine sich aller Familienmitglieder bemächtigende große Übermutter, noch eben als mit Recht so bezeichneten Großmutter. Wir werden in unserer dritten Sendereihe dann eben auch beim Ordnungsmenschen darstellen, inwiefern hier durch bestimmte Färbungen in der Erziehung der Ordnungsmensch bis zu in dem sogenannten Trotzalter, in der Selbstbehauptungsphase, besonders regelhaft ausgeprägt werden. Wie bei allen anderen Typen auch in den verschiedenen Phasen. Der Darstellungsmensch prägt sich dann danach im Vorschulalter zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr aus. Er neigt zu einer Identifikation mit diesem und jenem. Er ist gewissermaßen in der Lage, in jedermanns Haus zu schlüpfen. Er sucht nach Selbstdarstellung und dem Glanz des Bewundertwerdens. Er ist charmant, aktiv, gefühlsbewegt und risikofreudig, in der Hoffnung, dadurch besondere Anerkennung zu erringen. Er ist zuvorkommend, höflich, schlagfertig und rasch von Entschluss. Verlässlichkeit und Treue gibt es hier nur eher selten. Er bedarf immer neuer Anerkennungserfolge bei Applaudierenden. Er besitzt eine erstaunliche Anpassungsbereitschaft. Trotz der hohen Identifikationsmöglichkeit mit anderen Menschen bleibt er in seinen Beziehungen eher flüchtig. Übersteigertes Imponiergehabe bereits schon im Grundschulalter kann seinen Lebenserfolg oft sehr mindern. Dass der kleine Klassenclown wird zwar beachtet, aber nicht geliebt. Und das vollzieht sich dann auch im Erwachsenenalter. Gehören Esprit, Humor und ein gutes Gedächtnis zu seinen Eigenschaften, kann er erfolgreich sein als Entertainer, Kabarettist und Schauspieler. In glänzender Weise kann er zur Ausgestaltung von Festen beitragen. Der Darstellungsmensch ist ein Genießer. Das Leben tierisch ernst zu nehmen und sich gleichbleibender Verantwortung zu unterziehen, fällt ihm schwer. Der Darstellungsmensch ist für darstellende Berufe prädestiniert. Bei musikalischer Begabung besonders auch zum Dirigententum. Dies nur als kleiner Überblick jetzt zur Einführung, um Sie neugierig zu machen, wie viel wir, bis der gesunde Mensch dann hoffentlich dabei herauskommt, hier durch die Art, mit den Kindern umzugehen, prägend wirken können. So einprägend, dass es uns keineswegs selbstverständlich ist, diese unsere Eigenschaften einfach abzuschwächen. Einfach so spontan zu verändern. Nein, sie sind wirklich Charakterprägung. Sie sehen also, es handelt sich in jedem dieser Bereiche um Menschen, denen man den Status seelischer Gesundheit zuerkennen kann, solange dieser Typ nicht zu einseitig, zu brutal in seinen Unausgeglichenheiten gelebt wird. Und eine letzte Überlegung ist wichtig. Kein Typ ist eine absolut festgelegte Prägung. Das Typische macht in unserem Leben auch interessante Veränderungen möglich, je nachdem, wie auch im Erwachsenenalter andere Personen und andere Lebensumstände auf uns Einfluss nehmen oder je nachdem, wie wir selbst versuchen, uns positiv zu vervollständigen. Dazu bedarf es aber des Bewusstseins, bedarf es einer hohen Stufe in der Selbstkritik, um dann immer wieder an sich selbst und seinen eigenen Unausgeglichenheiten zu arbeiten. Das typische Merkmal bleibt bei normalen Erwachsenen selten einmal starr dominant. Unausgewogenheit hat sogar grundsätzlich eine Tendenz zum Ausgleich. Wir sind lebenslänglich veränderungsbereit und im Grunde auch veränderungsfähig, solange wir nicht im Übermaß seelisch krank geworden sind. In diesem Jahr und in dieser Sendereihe soll es nun aber vor allem gehen darum, dass wir hier mehr Verständnis haben. Und welche pädagogischen Einwirkungen und Maßnahmen während der frühen Kinderjahre und in den weiteren Lebensjahren, solange die Kinder noch unter der Obhut der Eltern sind, es möglich ist, damit jeder Mensch mehr Möglichkeit bekommt zu seelischer Stabilität und in den Genuss einer gesunden Liebes- und Leistungsfähigkeit gelangt. Dafür sind die 4 weiteren Sendungen gedacht. Am 18. März wollen wir uns deshalb mit dem ersten Lebensjahr beschäftigen, am 12. Mai mit den Zuwächsen auf eine gesunde Gemeinschaftsfähigkeit zu, unter dem Titel Ich, Du und Ich gemeinsam. Am 20. September werden wir uns mit dem Thema der Selbstbehauptung beschäftigen, die dann zum Ordnungstyp führt. Und am 17. November mit dem Vorschulalter und der Entstehung zur geschlechtlichen Identität, die hier entwicklungspsychologisch dran ist. Außerdem können Sie mich am Sonntag dann auch noch am 20. Februar, das sei hinzugefügt, in einer Standpunktsendung mit einem ganz anderen Thema. Ein Thema zur Aktualität der Offenbarung des Johannes hören in Radio Horeb. Wollen wir eine kleine Musikeinlage vornehmen, ehe wir dann zum Diskutieren kommen.
Und mit einem herzlichen Dankeschön an Frau Christa Mewes nun auch die Telefonnummer, damit Sie dann auch wirklich anrufen können, 089-517-008-008. Unser Thema, der seelisch gesunde Erwachsene. Wer ist das, wenn Sie Nachfragen haben oder mit Frau Mewes sprechen möchten, 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Der seelisch gesunde Erwachsene, wer ist das überhaupt? Das ist dieses Thema in unserer heute etwas verkürzten Lebenshilfesendung mit Frau Dr. Christa Mewes, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Autorin von ungefähr 121 Büchern, bekannt durch ihr gesellschaftliches Engagement, auch für Familie und für Kinder. Vielen herzlichen Dank, Frau Mewes. Ich glaube, bei Ihnen darf ich schon sagen, Sie sind über 90 Jahre alt, also 90 Jahre alt, letztes Jahr 90 geworden. Das heißt, das zeigt doch, mit was für einer Hingabe Sie seit vielen, vielen Jahrzehnten auch mit Ihrem großen Engagement auch heute noch viele, viele Vorträge, nicht nur bei Radio Horeb, sich einsetzen für die seelische Gesundheit unserer Gesellschaft. Dankeschön dafür. Ich begrüße nun Frau Annette Schuster in dieser Sendung. Frau Schuster, guten Tag. Von wo rufen Sie uns an?
Ich bin von Waldkreiburg. Ich rufe von Waldkreiburg an.
Ja. Was ist Ihre Frage, Frau Schuster?
Ich wollte nur fragen, meine Mutter ist ein Ordnungsmensch und ich eher ein Einsiedler. Jetzt kommen wir uns halt immer in die Haare.
Ja, das ist eine sehr schöne Beobachtung und ich habe auch gehofft, dass meine Hörer dann schon ein bisschen schauen, wo dominiere ich denn eigentlich, nicht? Denn ein ganz reiner Typ sind wir ja auch selten, aber das ist eben dominant, nicht? Mutter ist so genau und möchte, dass sie alles ordentlich machen. Leben sie denn zusammen miteinander?
Ja, wir leben zusammen, ja.
Ja, ja. Und ich dann stößt das ja natürlich oft hart im Raum, nicht? Und aber wir machen eben die Erfahrung, es hilft wirklich, sich dieser Schwierigkeiten bewusst zu werden. Denn wenn man nun ein Einsiedlertyp ist, dann hat man wirklich das Bedürfnis, sich auch immer wieder auszugrenzen. Dann möchte man, dass da nicht immer wieder eingegriffen wird. Dafür hat der Ordnungsmensch aber gar keinen Sinn. Ja. Nicht, jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Und dann wird man böse. Dann sagt man sich, warum kommst du jetzt bei mir rein, ohne noch ein bisschen anzuklopfen oder zu gucken, ob ich das wirklich mache. Oder mich zu fragen, komm Mutter, jetzt möchte ich noch eine Weile allein sein oder so weiter und so fort. Nicht? Und wenn man jetzt deswegen diese Sendungen das dann weiß, dann sonst wird man so furchtbar wütend. Nicht, dann sagt man immer wieder, wann kommst du nur wieder rein? Du weißt es doch. Nein, das weiß man jetzt, dass man das nicht soll. Das hat man der Mutter nun schon 100-mal gesagt. Aber jetzt nach der Sendung, das hoffe ich jetzt, liebe Frau Schuster, dass Sie jetzt jedes Mal denken, wenn Mutter kommt, sagen, hoppla, das ist Ihre Dominanz, das ist das Vorherrschende in Ihrem Charakter, das sie auch nicht gemacht hat, sondern das in Ihrer Pädagogik von Ihrer jetzt groß geschrieben, Frau Schuster, von Ihrer Großmutter in, durch die Färbung Ihrer Art, wie Sie auf Ihre Mutter als kleines Mädchen, als 2- bis 5-Jährige eingewirkt hat, entstanden ist.
Ach so,
und,
ja,
nicht, und Ihre Mutter hat auf Sie anders eingewirkt. Der Einsiedler, der ist meistens in der 1- bis 3-Jährigkeit sehr oft allein gelassen worden. Nicht, Sie werden das erfahren können. Und dann entsteht dieses Bedürfnis. Dann macht man einen Schuh daraus. Dann sieht man aus dem Alleinsein, das Kind passt sich automatisch an, etwas zu machen, das dann doch konstruktiv ist. So entsteht der Einsiedler. Das ist nicht ein böser Typ. Nicht, unsere Gesellschaft verkennt oft die hohen Qualitäten des Einsiedlertyps. Nicht, also, wie gesagt, hohe Künstler, Menschen, die irgendwo, wie gesagt, wirklich, wie der Bruder Klaus, dann in die Einsamkeit gegangen sind oder der große heilige Foucault oder wie auch immer, haben Fantastisches für die Menschheit geleistet. Man darf das überhaupt nicht moralisch sehen. Man kann nur sehen, in dieser Zeit ist eben eine Prägung entstanden und dann kann man sich auch besser verstehen. Ja, wenn man ein Einsiedlertyp heute ist, dann wird man häufig zu sehr abgewertet.
Ja, das ist
alle einzelnen Typen haben ihre Unausgeglichenheiten und ihre Typik, aber sie sind der eine wie der andere gleichwertig. Ja? Der eine ist nicht besser als der andere. Nicht, wenn er nur gerade ein Hingabetyp ist, ist er sehr sozial und das wird dann bei uns ungeheuer hochgewertet. Aber ja, es ist nicht unbedingt das Bessere. Es kann auch dann eben, das habe ich ja nun deutlich genug gezeigt, erhebliche Schwächen haben.
Ja. Ich bin einer, ich sage immer, Reichtum ist nicht alles.
Ja, ganz gewiss nicht. Ganz gewiss nicht. Und vor allen Dingen die Ausbildung im Einsiedlertum, im Alleinsein, entwickelt der Mensch ja auch ja seine innere Sensibilität sehr stark. Und das ist für einen Hingabetyp, der ich ja im Typ mehr bin, auch wieder eine Eigenschaft, die er bewundern kann. Nicht? Ist doch toll, wenn der Mensch also so mit so viel innerem Reichtum dann beschenkt wird, dass er sich die Zeit zum Alleinsein nimmt. Und zwar mit Lust nimmt. Von seinem Charakter her fällt ihm das leicht.
Ja, ja? Stimmt, ja.
Ja. Dankeschön.
Danke auch. Danke. Servus, schönen Tag.
Servus, bitte alles schön. Gute Ihnen, Frau Schuster. Und ich begrüße nun Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Sie, Frau Krämer.
Ja, grüß Gott. Ganz herzlichen Dank, Frau Mebels, für Ihren Vortrag. Das haben Sie wirklich also sehr differenziert dargestellt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und das ist wirklich wahr, diese Selbstkritik, ohne jetzt Selbstzerfleischung, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich meine 1-Promille-Schwäche, preise den Herrn. Und damit stehe ich auch noch ab und zu hin und wieder auf der Leitung, weil ich im Moment einfach nicht weiß, ob ich das jetzt sagen soll oder nicht. Und nachher am Abend, manchmal auch die halbe Nacht, gehe ich zur Mutter Gottes, immer wieder renne ich hin zu ihr im Gebet natürlich.
Ja,
und dann mit den Sakramenten, das kann man dann nur so überwinden.
Frau Krämer, ja. Haben Sie eine Frage an Frau Mewis?
Ja, also mit den Sakramenten, das würden Sie doch wahrscheinlich auch befürworten. Ne? Nur so kann man das überwinden. Vergelt's Gott.
Ja, Frau Krämer, ich verstehe Sie auch sehr. Nicht der Zweifel, die Zweifelhaftigkeit. Soll ich etwas tun oder was nicht tun? Nicht, das ist eben gehört zum Ordnungstyp. Nicht? Und Sie haben so sehr recht, unser Herr kann uns da ja helfen. Er sagt, ich liebe euch allemal. Nicht? Auch wenn ihr nun lange darüber nachdenkt, ob ihr euch diese Vase oder dieses Kleid oder diese Jeans nun kaufen sollt oder nicht. Eigentlich und euch immer wieder fragt, ob das nicht zu euch zu viel ist, ob es zu euch passt oder dergleichen mehr. Diese Skrupelhaftigkeit, wie wir das auch nennen, nicht, die kann man auch unter das Kreuz legen und sagen, Herr, das ist meine Schwäche. Wir sagen immer gern bei all diesen Schwierigkeiten, daran sind sie nicht schuld, aber sie sind doch ein Stück dafür verantwortlich, die wundervolle Hilfsmöglichkeit der Sakramente und überhaupt die Hilfe unseres Herrn, der dafür ans Kreuz gegangen ist, in Anspruch zu nehmen. Dann schafft er einen Ausgleich, in dem ich dann sagen kann, gut, heute nicht. Und jetzt will ich im nächsten Frühjahr nehmen, ob ich mir nicht doch dieses schöne Stück kaufen kann. Ja? Verstanden?
Ich glaube, Frau Krämer ist nicht mehr in der Leitung, aber ich hoffe, sie hat die Antwort verstanden. Also, Frau Neves, weil wir heute die Sendung etwas vorzeitig beenden müssen, noch mal ganz kurz der Überblick. Das Ganze hier ist jetzt Teil einer Serie auf dem Weg zum seelisch gesunden Menschen. Die kommende Folge ist dann am 18. März. Da geht es um das erste Lebensjahr und, wenn ich es richtig verstanden habe, die Prägung für den Hingabetypen.
Ja, genau.
Da werden
Sie also von allergrößter Wichtigkeit. Eine Hingabe ist ja auch eine wundervolle Eigenschaft. Aber sie kann auch übertrieben werden, nicht? Wenn man zu viel Hingabe an zu viel schönen oder süßen Speisen macht, dann lässt sich das schon allein im Körper, drückt sich das binnen kurzem aus, wenn man zu viele Kalorien kriegt.
Nicht? Vielleicht, dass wir so eine ganz kurze Ahnung haben, worauf das so hinausgeht, eine Prägung von einem bestimmten Typen kann wodurch zum Beispiel verursacht werden?
Durch unangemessene Pflege. Nicht durch unangemessene Pflege, wenn man nach irgendwelchen Mustern geht. Gott gibt der Mutter vor, wie sie mit ihrem Kind umgehen soll. Das wird ganz einwandfrei festgelegt. Das Kind ist in ihrem Leib gewachsen, das Kind kennt die Mutter schon und das Kind erwartet jetzt die natürlichen Möglichkeiten, die als Höchstes und Bestes Gott den Müttern allein mit diesen merkwürdigen Rundungen unseres Oberkörpers der Frau zur Verfügung stellt. Nicht allein schon die Tatsache, dass wir eine Brust haben, ist ein Zeichen dafür, von welcher Gewichtigkeit dieses für unsere Kinder ist und von Gott so gedacht ist. Und deswegen kann hier ein Fehlen in dieser Phase, dieser Vorgaben, dieses der besten Speise aller Speisen, wie die gesamten Kinderärzte der ganzen Welt mittlerweile erforscht haben, hier zu bedenklichen Übertreibungen führen. Nicht zu einer Maßlosigkeit. Immer noch, indem ich mehr einnehme von irgendetwas, vom Alkohol, von Sinalko, vom Rauschgift oder wie auch immer. Doch hier ein Suchen zu präsentieren, das noch nicht in der natürlichen Weise, von Gott so gedachten Weise, seelisch satt geworden ist.
Am 18. März werden Sie das dann ausführlich darlegen. Heute war das Thema der seelisch gesunde Erwachsene. Wer ist das? Das Einleitungsthema zu unserer Serie mit Christa Mewes, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Mewes. Noch, falls Sie jemanden auf diese Sendung hinweisen möchten, es geht zum Beispiel über Internet www.horeb.org im Podcast unter der Rubrik Lebenshilfe, finden Sie diese Sendung in Kürze zum Nachhören. Alles Gute Ihnen allen, Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.